Ich bin nicht wie andere Frauen, ich bin nicht wie andere Mädels. Ja, Bullshit. Wir sind alle wie die Frauen, nur dieses, was von dem wir uns abheben wollen, ist so ein Negativbild, was uns aufgedrückt wird. Wir sollten solidarisch miteinander sein, weil wir einfach alle die gleichen Probleme haben.
Herzlich willkommen beim Her Career Podcast. Hier kommen Menschen zu Wort, die sich für eine vielfältige und gerechte Arbeitswelt einsetzen. Von der Her Career Expo Live und aus der Her Career Community. Theresa Hannig schreibt eigentlich Science-Fiction-Romane. Für den Sachbuchsammelband namens »Heute ist ein guter Tag, das Patriarchat abzuschaffen«, herausgegeben von Bettina Schulte, hat sie ein persönliches Kapitel geschrieben. Es heißt »Feminismus heute«. Mein Name ist Julia Hägele und ich habe mit Theresa darüber gesprochen, wie sie von einem, wie sie sagt, leistungsorientierten Feminismus hin zu einem wertschätzenden, kooperativen Feminismus gekommen ist. Wir haben außerdem darüber gesprochen, wie jede und jeder von uns zu mehr ehrlicher Wertschätzung gelangen kann und darüber, wie sich das Frauenbild von ihrer Großmutter über ihre Mutter zu ihr und ihrer Tochter gewandelt hat. Theresa, schön, dass du da bist.
Ja, hi, servus.
Lass uns kurz über den Titel des Bandes sprechen, in dem auch weitere Autorinnen wie Mareike Fallwickel oder Barbara Streidel Kapitel verfasst haben. Von was sprechen wir eigentlich, wenn wir vom Patriarchat sprechen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, die einerseits einfach, andererseits super schwierig zu beantworten ist. Also das Patriarchat einfach von der Wortbedeutung her ist halt die Herrschaft der Männer beziehungsweise die Herrschaft der Väter. Aber eigentlich geht es da um das gesamtgesellschaftliche System, in dem wir leben, in dem systemischer Sexismus, Misogynie, Unterdrückung von Frauen und systemische Besserbehandlung von Männern stattfindet. Also eigentlich alles, was wir in unserer westlichen, abrahamitisch-religiösen geprägten Gesellschaft seit einigen tausend Jahren erdulden müssen.
Obwohl die Gleichberechtigung ja im Gesetz drin steht.
Ja, das mag schon sein, aber das eine ist ja das Gesetz und das andere ist die gesellschaftliche Realität. Wenn man da drüber spricht mit Leuten, die sich noch nicht damit befasst haben, dann ist da oft so eine Verteidigungshaltung drin. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand böswillig oder aktiv im Patriarchat oft die Frauen benachteiligt. Also es ist ja so, wenn du mit den Leuten sprichst, sind alle für Gleichberechtigung oder die meisten und das ist alles selbstverständlich und man sagt, das ist doch alles schon normal und das ist im Gesetz drin. Aber was das Patriarchat kennzeichnet, ist eben so ein alle Gesellschaftsbereiche durchwirkendes, gesellschaftlich-kulturelles Handeln, was so eine Schieflage erzeugt, derer wir uns meistens nicht bewusst sind. Das ist das große Problem. Es ist nicht so, dass wir in einer, wie ich es jetzt sagen würde, in Saudi-Arabien, wo die Frauen geköpft werden oder gesteinigt werden, wenn sie mit jemand anders schlafen als mit ihren Männern. Das meine ich damit gar nicht. Das ist natürlich noch viel schlimmer, sondern es geht um so eine Normalisierung von schlechter Behandlung und Geringschätzung von Frauen, die sich durch alle Gesellschaftsbereiche zieht.
In deinem Aufsatz geht es darum, wie sich dein persönliches feministisches Bewusstsein über die Jahre gebildet hat. Das war nicht immer einfach und es war auch nicht immer eindeutig. Es gibt eine Entwicklung vom leistungsorientierten Feminismus hin zu einem kooperativen, wertschätzenden Feminismus. Kannst du uns mitnehmen in die Zeit des leistungsorientierten Feminismus? Also wie ist die junge Theresa aufgewachsen?
Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen in Oberbayern. Aus einem bildungsbürgerlichen, akademischen Haushalt komme ich. Meine Mutter ist Lehrerin gewesen, Gymnasiallehrerin, mein Vater war Tierarzt. Und es war ganz klar von Anfang an, dass Bildung eine hohe Rolle spielt, eine große Rolle spielt. Gesellschaftliches Ansehen im Sinne von sich selber was erarbeiten, selber was schaffen, Leistung bringen, das ist selbstverständlich. Und das führte dann dazu, dass ich eigentlich das auch hohe Ansprüche gestellt wurden an uns Kinder und selbstverständlich erwartet wurde, dass wir Leistung bringen. Also das war quasi normal, Leistung zu bringen, in allem gut zu sein, beziehungsweise sein Bestes zu geben. Und meine Mutter hat es sehr gefördert, indem sie quasi auch immer das Beste gefordert hat. Also nicht der Beste zu sein, war quasi schon ja eine Enttäuschung eigentlich.
Das heißt, welche Werte wurden dir dann als junges Mädchen vermittelt?
Naja, meine Mutter war auch ein großer Fan von Kant. So gesehen war auch schon immer der kategorische Imperativ so ein Grundpfeiler meiner Erziehung. Aber also so ein humanistisches Menschenbild. Aber grundsätzlich ging es schon darum, wir als Mädels, also ich habe noch eine Schwester, wir mussten uns anstrengen und immer die Besten sein. Was anderes gab es eigentlich gar nicht. Also Faulheit oder sowas gab es überhaupt nicht. Das ist völlig klar, du musst besser sein als alle anderen.
Ich finde dein Kapitel sehr offen und ehrlich geschrieben und ich bin an ein paar Sätzen hängen geblieben. Also einer davon war beispielsweise, wenn mich jemand mobbte, tat er das nur ein einziges Mal. Ja. Deine Erziehung hat dich zumindest stark gemacht, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist so ein bisschen erstaunlich, wie man so mit dem Alter, also ich bin jetzt 40, aber so man hatte so verschiedene Lebensphasen, wie man so auf sein Leben zurückblickt und sich so überlegt, ob so das die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung, ob die so im Laufe der Biografie, wie sich das ändert und ob das wirklich so richtig war, wie man das alles wahrgenommen hat. Also ich fand mich eigentlich immer nett und hätte gesagt, ich hätte niemanden gemobbt. Aber im Nachhinein muss ich schon sagen, wahrscheinlich war ich auch nicht immer so nett zu allen, weil ich mir halt nichts hab gefallen lassen und das von den anderen auch irgendwie erwartet habe. Also am Anfang, wenn man in die Schule kommt, in die Grundschule, ist natürlich so ein Austarieren. Wer mit wem, wer gegen wen, so ein bisschen die Stärken und Schwächen ausgucken. Und da war relativ schnell klar, dass ich da zu den Starken gehöre. Aber manchmal habe ich es natürlich auch abgekriegt von den anderen, aber das habe ich mir nicht gefallen lassen. Und dann gibt es erinnere ich mich total dran an so eine Szene und es tut mir echt leid im Nachhinein, weil der war, glaube ich, echt, ja, der war jetzt auch nicht einer von den Oberbullis. Es gab so einen Jungen, der mir mal die Hausschuhe geklaut hat. Das war klar für mich, das ist eine Regelübertretung, das darf man nicht sowas. Und dann habe ich ihn zur Rede gestellt, wie das ist schön, das war mir wichtig, jemanden zur Rede stellen, mal um rauszufinden, ob jemand was falsch gemacht hat oder nicht. Und dann hat er auch zugegeben, er hat meine Hausschuhe geklaut. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dafür muss ich dir jetzt eine Ohrfeige geben, denn das gehört sich ja nicht. Und dann wollte er abhauen. Dann habe ich gesagt, du, das Abhauen bringt nichts, weil wir sehen uns morgen wieder. Und entweder du holst dir die Ohrfeige jetzt ab oder ich hau dir morgen eine runter. Und dann ist er heulend zu mir gekommen und ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben. Und das war's. Dann war es für mich erledigt, das Thema. Aber ich denke mir im Nachhinein, ach du Scheiße, der arme Junge. Da war's, wie alt waren wir da? Erste Klasse, zweite Klasse, ja. Im Nachhinein denke ich mir, es war natürlich nicht richtig. Also der tut mir richtig leid im Nachhinein.
Ich meine, du standst natürlich auch unter einem Druck. Die Fallhöhe war relativ hoch, alles im Griff zu haben und die Beste zu sein und unter Kontrolle zu sein. Und dann gibt man es vielleicht weiter, der Arme. Ein anderes Zitat. Das Leben war ein Kampf um Freunde, Noten und Anerkennung. Qua natürlicher Ordnung waren also diejenigen, die es nach oben geschafft hatten, die besseren Menschen. Das klingt jetzt mal nicht so empathisch. Muss man es lernen, Empathie für die Schwächen anderer empfinden zu können?
Also eigentlich muss man das nicht lernen. Es kommt halt immer drauf, also ich glaube, es hängt einfach ganz viel davon ab, in welchem Elternhaus du aufwächst und mit welchen Werten du generell groß wirst. Also es war ja erstaunlicherweise kein Widerspruch darin, irgendwie hier nach Kantschem Ideal zu leben, aber trotzdem immer zu meinen, besser zu sein als alle anderen. Wo du eigentlich ja meinst, wenn wir alle gleichberechtigt sind, ist gar keine Notwendigkeit dafür, besser zu sein und sich über andere zu erheben. Denn das Aufgehen in der Gruppe sollte ja eigentlich eine Erfüllung bieten. Tat's aber nicht, weil gleichzeitig halt klar war, du musst schon besser sein. Also das ist so ein Paradox. Ich glaube, ich muss das mal mit meiner Mutter besprechen, was die Erziehung betrifft. Es war tatsächlich so ein bisschen so, ich bin da auf dem Land groß geworden. Und mein Vater als Tierarzt hatte sehr viel Großtierpraxis. Das heißt, er musste viel zu den Landwirten rausfahren, Geburten machen, Besamungen, halt die ganzen Tiere versorgen. Und es war eben so, dass mein Vater als studierter Tierarzt schon meinte, etwas Besseres zu sein als die Bauern. Auf die hat er, muss man leider im Nachhinein sagen, ziemlich herabgeschaut. Und das war quasi klar, wir sind quasi die Arztfamilie und wir müssen aber Dienst tun, oder mein Vater musste Dienst tun an dieser bäuerlichen Schicht, die weder seine Kompetenz noch sein Wissen irgendwie schätzen konnte und sehr bäuerlich und in seiner Beurteilung sehr, sehr stumpf war. Und so gab es quasi ein ganz großes Klassendenken irgendwie bei mir zu Hause. Und das habe ich natürlich mitgekriegt. Und dementsprechend war es dann wieder normal, dass das Mädchen Theresa Jung, damals noch, deren Pfad vorgezeichnet ist, irgendwann aufs Gymnasium zu gehen und irgendwann zu studieren, dass die sich dann auch darüber erheben würde. Und so gesehen war es total schwierig, dann diese Empathie oder diese Freundschaften zu finden innerhalb des Dorfes, weil da ja auch Kinder waren, die von Bauern waren, weil ich ja von zu Hause aus wusste, die sind ja dumm oder aus denen wird nichts. Die werden ja nur Bauern. Und das konnte ich damals nicht so richtig verbalisieren. Das fällt mir erst im Nachhinein so richtig auf. Aber im Nachhinein, wenn man das so analysiert, macht das dann alles plötzlich Sinn, warum es mir tatsächlich schwer gefallen ist, als Kind da Freundschaften zu knüpfen. Es war sogar so, dass für uns als Kinder damals Familien rausgesucht wurden und Kinder rausgesucht wurden, die vom Stande her in Ordnung und gut für uns waren. Da wurde dann mit dem Bankdirektor und mit dem Radiologen, da wurden dann Treffen vereinbart, weil deren Kinder waren ja, das war in Ordnung, dass wir da Freundschaften pflegen. Wir haben uns als Kinder gar nicht gut verstanden. Aber das war wurscht. Genau, und deshalb war das alles ein bisschen schwierig. Und ich glaube eben, diese Interaktion hat mir dann auch gefehlt oder ich war da gehemmt und deshalb fällt es mir tatsächlich schwer, auch heute noch im Nachhinein, mich so gut in so Gruppen einzufühlen. Also das ist schon ein Thema, was mich länger beschäftigt.
Wie wirkt sich das eigentlich auf Personen im Erwachsenenalter aus, wenn sie von klein auf lernen, dass die Mitmenschen primär KonkurrentInnen sind? Glaubst du, das hat Auswirkungen?
Ich bin ja auch erst seit, kann ich ziemlich genau festlegen, seit 2019 Feministin, weil ich da einen sehr krassen Umwandlungsprozess hatte. Bis dahin, also bis 34, fand ich mich ja ganz normal und richtig in meinem Sein und meinem Handeln und hatte aber noch diese ganzen alten Wertvorstellungen drin. Also man kann durchaus ein ganz normales Leben führen, ohne über diese frühkindliche oder halt gesellschaftliche Prägung reflektiert zu haben. Und ich hatte ja auch Freunde und Familie und das war alles in Ordnung, aber es ist schon krass. Man kann sowohl als Feministin als auch als Nicht-Feministin ganz normales Leben führen und meinen, die eigenen Wertvorstellungen seien die richtigen, ohne jetzt ständig mit anderen in Konflikt zu geraten.
Was ist 2019 passiert?
2018 auf der Frankfurter Buchmesse war ich für ein Panel eingeladen zum Thema, das hieß Think Ursula. Das war zu Ehren von Ursula K. Le Guin, die ich bis dahin noch gar nicht gekannt hatte und habe im Zuge der Vorbereitung auf dieses Panel ganz viel von ihr gelesen. Und das ist eine großartige Autorin, die ich hier mal ganz doll empfehlen möchte.
Magst du kurz erklären, um wen es sich da handelt?
Ursula K. Le Guin ist eine amerikanische Science-Fiction-Autorin, die 2018 erst gestorben ist tatsächlich. Die hat gerade so in den 70ern und 80ern bahnbrechende und eigentlich für das Genre wegweisende Dinge geschrieben. Manche kennen vielleicht ihre Erdseesaga, die war es im Fantasy-Bereich. Im Science-Fiction-Bereich ist so ganz herausragend zu nennen The Dispossessed, ein utopischer Roman. Und viele andere noch. Also wirklich, eigentlich jedes Buch von ihr ist der absolute Wahnsinn. So, ich hatte jetzt sie eben gelesen für dieses Panel und wurde da zum ersten Mal eben mit so feministisch-utopischer Literatur konfrontiert. Das war schon mal für mich so persönlich in der Vorbereitung interessant. Dann waren auf diesem Panel, wo es ja eigentlich um weibliche Utopien ging, 2 Frauen, eine nicht-binäre Person und 4 Männer. Dann wurden für die Ankündigung irgendwie nur mein Name erwähnt. Die Namen der anderen wurden ignoriert. Als ich dann die Buchmesse darauf hinwies, dass es doch sinnvoll wäre, die Frauen fürs Panel zu erwähnen, wurden die dann auch nicht erwähnt, sondern auch noch mein Name falsch geschrieben. Auf dem Panel selber, das wieder von einem Mann moderiert wurde, hatten die Männer wesentlich mehr Anteil. Wir kamen zwar auch, aber nur sehr selten irgendwie zur Sprache und irgendwie habe ich gemerkt, irgendwas ist hier total schief. Da ging es dann schon so los, dass ich mir dachte, nee, irgendwas ist hier nicht richtig. Und dann, weil ich selber gemerkt habe, dass ich war da relativ frisch in dem Genre als Autorin unterwegs und habe dann auf Twitter einen Aufruf gestartet, ich würde gerne mehr von Science-Fiction-Autorinnen lesen, um mich so ein bisschen mehr in meiner Hood irgendwie auszukennen. Und hatte dann gedacht, okay, dann da kamen dann gleich ein paar Antworten. Und um die zu sammeln, habe ich gesagt, ich mache jetzt eine Liste in der Wikipedia, da können nämlich alle unkompliziert mitarbeiten und habe eine Liste deutschsprachiger Science-Fiction-Autorinnen erstellt. Und diese Liste wurde gut angenommen, es kamen sofort irgendwie 15, 20 Einträge und am Abend hatten wir dann einen Löschantrag. Das heißt, jemand von den alteingesessenen Leuten in der Wikipedia hat gesagt, nee, diese Liste brauchen wir nicht, die ist nämlich irrelevant. Und da dachte ich mir, hä, wie, die ist irrelevant, wieso das denn? Und dann wurde da ein Riesenthema draus, wir haben da monatelang diskutiert, wir haben eine Petition gestartet, wir hatten auch richtig schön viel Aufmerksamkeit, wir haben mit den Medien gesprochen, es war eine ganz tolle Geschichte. Und da ist mir einfach erstmal bewusst geworden, durch diesen ganzen Widerstand dagegen, wir wollen nichts von Frauen hören, wir wollen nicht, dass Frauen irgendwie erwähnt werden, dachte ich mir, okay, da ist wohl echt was dran. Und jetzt, ich habe mir diesen Kampf irgendwie gar nicht ausgesucht, der wurde mir so quasi auf dem Silbertablett präsentiert. Und dann habe ich aber gesagt, so wie früher, ja, das lasse ich mir nicht gefallen, jetzt erst recht. Und seitdem bin ich in diesem Game drin und bin auch als feministische Aktivistin unterwegs.
Ja, ich glaube, da haben viele Frauen so ihr eigenes persönliches Erweckungserlebnis. Du bist ja von diesem sehr kompetitiven Feminismus, das immer stark sein müssen, das alles unter Kontrolle haben. Du hast dich gewandelt hin zu einem kooperativen Feminismus, geprägt von gegenseitiger Nachsicht und Unterstützung. Jetzt haben wir gerade ein Erweckungserlebnis schon erfahren dürfen. Gab es noch was anderes, was diesen Wendepunkt ausgemacht hat?
Ja, eigentlich zeitgleich war, das muss auch 2019 gewesen sein. Da habe ich sehr krasse Unterstützung durch eine andere Frau erfahren, die mich aus dem Nichts heraus, also die war, sagen wir mal, gesellschaftlich sehr viel weiter als ich, karrieremäßig sehr viel weiter als ich. Ich möchte jetzt ihren Namen nicht nennen, weil das sonst irgendwie ein bisschen komisch ist, aber egal. Und die hatte mich eben unterstützt, hatte mich für verschiedene Veranstaltungen engagiert und mich immer wieder empfohlen, mir auch bei Honorarverhandlungen Tipps gegeben und so. Und die kam so aus dem Nichts einfach. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, sag mal, warum, ich finde es ja voll geil und danke, ich weiß gar nicht, wie ich dir danke, aber warum machst denn du das eigentlich? Und dann sagte sie einfach so, ja nee, ich finde dich gut Das war schon mal das Erste, dass einfach jemand einfach sagt, finde ich gut. Wenn ich wäre so froh gewesen, wenn vor 10 Jahren jemand das mit mir gemacht hätte, mich so unterstützt hätte. Und wenn du dich bedanken willst, dann mach einfach das Gleiche. Wenn du so weit bist wie ich, dann mach das Gleiche wie ich und unterstütz jemanden. Und das fand ich so toll und so, also ich war richtig, richtig gehend schockiert, weil ich ja in einer, ich bin ja nicht immer schon Emotorin, ich war ja erst hier Softwareentwicklerin und habe auch in so einem chinesisch-deutschen Unternehmen gearbeitet. Das war schon sehr businessmäßig, Kapitalismus. Ich hatte da nie Probleme, weil ich war ja stark und erfolgreich und so, aber ich wusste schon, also im Business, da zählen andere Regeln als im normalen Leben. Im normalen Leben, ja, hast du Freunde, Bekannte, die unterstützen sich, aber sobald es ums Geld geht, da musst du eine harte Linie fahren. Und das hatte diese Frau halt total gebrochen. Hat gesagt, so ein Bullshit, natürlich muss man das nicht. Und erst recht, wir Frauen, wir müssen uns unterstützen, weil es macht ja sonst keiner. Und das fand ich so krass, dass ich gesagt habe, diese ganzen, das, was ich gedacht hatte, zu wissen, wie das System funktioniert, das stimmt einfach überhaupt nicht. Sondern wir perpetuieren da nur irgendwelche Machtstrukturen und versuchen immer, uns hervorzuheben. So dieses typische, ich bin nicht wie andere Frauen, ich bin nicht wie andere Mädels. Ja, Bullshit. Wir sind alle wie die Frauen, nur dieses, was von dem wir uns abheben wollen, ist so ein Negativbild, was uns aufgedrückt wird. Niemand will so sein wie die Frauen, wie sie in Film und Fernsehen und weiß ich nicht, wo dargestellt werden. Klammer auf, von Männern immer geschrieben, Klammer zu. Sondern wir sollten solidarisch miteinander sein, weil wir einfach alle die gleichen Probleme haben. Und genau, das war so mein zweites Erweckungserlebnis, wo ich mir gesagt habe, also so möchte ich auch mal sein und dann mache ich es einfach, dann bin ich ab jetzt so. Oder ich arbeite zumindest daran, so zu sein und das macht mich richtig glücklich, muss ich sagen.
Denkst du, dass Solidarität oder Sisterhood, wie es auch oft genannt wird, wirklich möglich ist in einem System, das so viel über Wettbewerb funktioniert, also unsere Arbeitswelt?
Wir sind alle in dieses kapitalistische System reingeboren worden. Und wie vorhin bei meiner Kindheit, wir denken, das sei richtig und hinterfragen das gar nicht. Aber wenn du da einmal rauskommst und mit den Leuten offen sprichst, dann merkst du eigentlich, dass da niemand so richtig Bock hat. Keiner hat Bock auf diesen Kampf und dieses Ellbogenausfahren. Abgesehen davon, dass jetzt wieder Kapitalismustheorie auf, die Synergieeffekte ja auch nur dann entstehen, wenn wir zusammenarbeiten. Also im Kapitalismus liegt ja auch schon so ein gewisser Kooperationsgedanke drin. Und es tut einfach so gut. Wir sind ja nicht nur irgendwelche Nutzenmaximiererinnen, sondern wir sind ja auch ganz normale Leute, die jeden Tag in die Arbeit gehen und einen Großteil ihrer Lebenszeit da verbringen. Also wie schlimm wäre das, wenn wir uns da irgendwie nur mit Ellbogen und Zähnen und Klauen behacken? Irgendwann, wenn man viel Zeit mit den Kolleginnen verbracht hat, dann kennt man die ja auch persönlich und weiß ja, was das für Leute sind. Natürlich versteht man sich nicht mit allen perfekt und ist auch nicht mit jedem befreundet. Ist ja auch in Ordnung. Aber so eine gemeinsame Basis irgendwie für gemeinsames Miteinander und für Arbeiten zusammen, das braucht auch ein gewisses Vertrauen. Und gerade wenn du so immer am Hakeln bist und immer am Kämpfen bist, ist es immer schwierig, sich seines eigenen Status zu vergewissern. Du vergewisserst dich deines eigenen Status, indem du dich über andere überhebst und sagst, ich bin besser als der. Ich habe die bessere Note, ich habe den besseren Abschluss gemacht, also ich habe ein besseres Geschäft gemacht oder mehr Projekte gemacht oder you name it, ist egal. Was selten kommt, ist sowas wie von dieser einen Frau, die gesagt hat, Theresa, ich finde dich gut. Ohne einen Profitgedanken dahinter oder Kooperation oder irgendwas. Und ich habe eben jetzt seit Jahren schon arbeite ich mit einer Freundin zusammen, einer Kollegin von mir, ich nenne sie meine kreative Partnerin, mit der ich zusammen meine Lesungen mache und Theaterstück gemacht habe und sehr viel zusammenarbeite. Und wir sind beide selbstständig und es ist echt schwierig als Frau da in dem künstlerischen Bereich Fuß zu fassen und sich nicht davon einschüchtern zu lassen, dass die Männer mehr Honorar kriegen, bessere Arbeitsbedingungen haben, wir immer die sind, die noch die Kinder irgendwie organisieren müssen, dann blöd angeguckt werden, weil wir früher weg müssen. Also das drückt schon eher so auf Selbstbewusstsein. Und wenn du dann aber jemanden hast, mit dem du all diese Sorgen teilst und dann sagst du, ey, ich find's echt super, wie du mit der Situation umgehst. Ich schätze dich, ich bewundere dich, weil du dieses und jenes geschafft hast. Und das machen wir in so einem, und nicht nur irgendwie, um dem anderen zu gefallen oder um ihn jetzt zu schmeicheln, sondern als echtes, konstruktives, positives Feedback. Und das machen wir seit Jahren miteinander und stützen uns so gegenseitig und wachsen aneinander. Also es merkt man richtig, wie wir beide in unserer im Selbstbewusstsein und auch unserem Selbstverständnis und im Erfolg gewachsen sind, weil wir einfach wissen, das Feedback, was wir vom anderen kriegen, ist ernst gemeint und das ist echt. Und so weiß ich jetzt, dass mein Status eben nicht nur von dem Ellbogenerfolg abhängt, sondern ich weiß, ich habe was geschafft, jetzt kriege ich Feedback. War das wirklich so? Irre ich mich jetzt auch nicht? Ist das richtig gut gewesen? Wir analysieren das gemeinsam und sagen, ey ja, ich habe richtig gute Arbeit gemacht. Und das ist super. Und das nehme ich mir mit in die nächste Verhandlung, ins nächste Gespräch.
Glaubst du, dass ein feministisches Bewusstsein generell immer was mit Erfahrung zu tun hat, jetzt wie deiner? Beispielsweise aus der Familie, aus der Familiengeschichte, aus dem Job. Oder kann man auch Feministin sein ohne Unrechts- oder Leidenserfahrung?
Es kommt einfach darauf an, wie man groß geworden ist. Also meine Tochter ist jetzt schon eine glühende Feministin, weil sie halt das, womit ich mich beschäftige, als normal erfährt. Die braucht quasi die eigene Leidensgeschichte nicht, denn sie kriegt ja von mir mit, worüber ich mich mit meinem Mann unterhalte, worüber ich schreibe, was ich arbeite. Und wenn wir irgendwie einen Film angucken und da werden die Frauen wieder nur blöd dargestellt, dann fängt sie schon an zu zetern. Und je nach der und die eigene Lebenserfahrung verändert natürlich auch die Gewichtung von Dingen. Solange ich selber keine Kinder hatte, dachte ich mir, ach ja, die Frau, die Familie mit Kindern, die sollen sich mal nicht so anstellen, warum wollen die Teilzeit machen? Also so ganz, ganz blöd, ja. Und dann kommst du irgendwann selber in die Situation und denkst dir, ach Gott, war ich doof. Weil du es einfach nicht checkst. Oder ich erinnere mich noch, waren wir bei Freunden früher zu Besuch, die hatten wesentlich früher Kinder als wir. Und da sah es dann aus bei denen zu Hause. Und dann dachte ich, jetzt kommen wir endlich mal zu Besuch. Und dann haben die nicht mal aufgeräumt. Und im Nachhinein denke ich mir, oh Gott, der Gedanke ist mir selbst so unangenehm, weil ich mir jetzt denke, ey, was war ich für ein arrogantes, blödes, blöde Person.
Man kann es halt vorher auch einfach nicht wissen, oft. Weil du gerade von deiner Tochter gesprochen hast, jetzt muss ich doch nochmal in deine Familienhistorie gucken, weil das Frauenbild hat sich ja von deiner Großmutter über deine Mutter zu dir stark gewandelt. Und jetzt ist scheinbar ein feministisches Bewusstsein bei deiner Tochter total selbstverständlich. Kannst du diese Entwicklung vielleicht kurz nachzeichnen?
Ja, also meine Großmutter kam aus sogenanntem guten Hause. Die hat zwar, also selbst auch bildungsbürgerlich, hat selber auch studiert, musste dann aber wegen diverser Erkrankungen, Tuberkulose und Krieg, hat dann nie fertig studiert. Dann hat sie ihren Mann geheiratet, der selber auch Arzt war, und von da an war sie die Frau Doktor. Und hatte sehr hohes gesellschaftliches Ansehen und das war ihr sehr wichtig. Und sie war dann halt immer schick, immer schön, Haus immer Topform. Und das war so der Punkt, aus dem sie ihr Selbstwertgefühl gezogen hat, die Familie und das Ansehen. Und meine Mutter selber ist ja selber Lehrerin gewesen. Auf dem Land schwierig, mit immer Kuhscheiße um einen rum, ist schwierig, immer schön und schick zu sein. Aber die hatte halt dieses sich selbst erarbeitete, diesen Status selbst erarbeitet. Die wollte halt dann auch Unabhängigkeit von meinem Vater, weil die Beziehung ging ja auch irgendwann in die Brüche. Und diese Selbstständigkeit kam eben nur durch die eigene Leistung und durch das eigene Arbeiten und sich eben aus dieser Beziehungssituation herausarbeiten. Ja, und jetzt bei mir ist es so, ich bin ja auch verheiratet. Ich habe auch studiert und habe erst in einem Unternehmen gearbeitet, Unternehmensberatung, also Softwareentwicklung, und habe dann eben zwei Kinder bekommen. Als hätte es das Schicksal gewollt, da ging es dann darum, ob ich in meinen Job zurückkehre oder nicht. Dann habe ich einen Preis gewonnen für mein Manuskript und bin seitdem selbstständige Autorin. Aber auch ganz klar muss ich da sagen, das hat nur funktioniert in der Gesamtkonstellation, weil mein Mann auch arbeitet und wir als Familie hier relativ abgesichert sind und jetzt nicht prekär leben. Hätte mein Mann jetzt einen schlechteren Arbeitsplatz oder ich jetzt nicht irgendwie auch mal ganz gut gespart, hätte ich mich das vielleicht nicht getraut, selbstständig zu werden und so unsicheres Einkommen für die Familie zu haben. Und dass ich komplett sage, ich bin komplett frei in meinen Entscheidungen, stimmt auch nur insofern, dass ich sage, ich habe ein Netz, was mich aufhält, wo ich keine Angst haben muss, tief zu fallen, deshalb kann ich das tun. Wäre ich jetzt zum Beispiel alleinerziehende Mutter und hätte kein finanzielles Polster mir angespart oder erarbeitet oder was auch immer, würde ich eventuell nicht als Autorin arbeiten, weil mir das insgesamt zu gefährlich wäre.
Aber du arbeitest als Autorin und dein Debütroman hieß bzw. heißt Die Optimierer. Wir haben sehr viel über Leistung gesprochen und Die Optimierer, da schwingt schon sowas mit. Magst du kurz sagen, um was es in dem Roman geht?
Also in Die Optimierer geht es um einen Lebensberater, der in der Bundesrepublik Deutschland der Zukunft, ich glaube, der Roman spielt 2048, wenn ich mich jetzt nicht irre, da haben wir eine Optimalwohlökonomie. Das heißt, wir haben den Kapitalismus überwunden, ein KI-gesteuertes System sorgt dafür, dass alles in der Gesellschaft tippitoppi läuft, weil jeder Mensch das macht, was er am besten kann und was für die Gesellschaft, wofür er in der Gesellschaft am besten geeignet ist. Das heißt, jeder wird überwacht und analysiert und dann wird geguckt, okay, derjenige wird Schreiner, derjenige wird Tourismusberater, derjenige wird Köchin. So. Diese Zuweisung eben, was die Leute machen, macht dieser Lebensberater, Samson Freitag, ein Mann natürlich. Und dann wird im Laufe des Romans erlebt dieser Lebensberater eben, dass eventuell diese Optimierung der Gesellschaft doch keine so gute Idee ist und kommt so in die Mühlen dieses Systems und wird daran zerrieben. Ein Punkt, ich habe das jetzt betont, Samson Freitag ist ein Mann, denn in meinem Schreiben war es für mich qua Erfahrung selbstverständlich, dass ein Protagonist in einem Roman natürlich ein Mann ist. Ist nicht so, dass ich mir überlegt hätte, Mann oder Frau, sondern ich habe da gar keinen zweiten Gedanken überhaupt daran verschwendet. Das ist so, wie wenn du ein Auto, wenn du sagst, Kindern mal, die sollen ein Auto malen, dann hat es 4 Räder. Ganz normaler Prozess, Roman, Figur, männlich.
Das heißt, damals hattest du das noch nicht so reflektiert wie jetzt?
Nee, genau. Das kam erst quasi nach dem ersten Buch. Da war, also 2019 kam das zweite Buch. Das war quasi gerade in dem Prozess. Da ist auch die Protagonistin quasi eine andere. Und es gab auch noch eine zweite Geschichte bei den Optimierern. Da gab es nämlich im ersten Kapitel eine sehr unangenehme Szene, wo Samson eine junge Frau berät und die ist dann verzweifelt und macht sich an ihn ran und er hat da keine Lust drauf. Er ist ein sehr korrekter Mann und will das nicht. Und dann bedroht sie ihm und sagt ihm, ja, nee, wenn sie mich jetzt hier sitzen lassen, dann werde ich mich bei der Agentur über sie beschweren und werde denen sagen, dass sie sich den Schwanz von mir haben lutschen lassen und dann werden wir ja sehen, ob ich noch zu meinem Recht komme. Hm. Und das habe ich geschrieben, weil das weiß man ja, Frauen machen sowas ja. Also echt, im Nachhinein muss man sich echt schämen für manche Sachen. Und dann hatte ich eine Rezension auf dem Portal Lizzynet, wo mich dann eine Frau das Portal hat sich an mich gewandt, hat gesagt, es gibt eine Person, die möchte mit dir sprechen über diese Szene. Und ich so, okay, mach. Und dann hat die mich darüber aufgeklärt, wie sexistisch wie frauenfeindlich diese Szene ist. Und dann habe ich das erst gecheckt. Und das sagt ja schon wieder ganz schön viel darüber. Also wie sehr muss man einem wirklich irgendwie mit dem Zaunfall auf den Kopf hauen, bis man endlich checkt, was Sache ist. Und dann meinte sie, das perpetuiert ja wieder solche Stereotype, dass Frauen Männern sexuellen Missbrauch vorwerfen würden, um ihre eigenen Interessen. Also das schadet so viel. Hat sie mir halt gesagt. Und ich dachte, okay, krass. Ich hatte auch noch immer diese Szene gelesen bei Lesungen, ja, weil es ja so dramatisch ist. Und da habe ich gesagt, es ist mir so unangenehm. Ich möchte das gerne ändern. Und es war nur dieser eine Satz, weil es ging da gerade darum, es sollte eine Übersetzung gemacht werden, die zweite Auflage stand an, das E-Book sollte überarbeitet werden. Da habe ich gesagt, okay, lieber Verlag, ich möchte, dass in allen zukünftigen Versionen dieser eine Satz raus ist, weil er tut auch zur Story überhaupt nichts, der wird nie wieder erwähnt, das ist völlig wurscht. Und dann waren die da Gott sei Dank mit einverstanden und jetzt heißt es einfach, sie sagt halt, ich werde mich über sie beschweren, nicht gesagt, dass sie mich belogen haben. Hm. Passt genauso. Also es ist auch nicht, dass irgendjemand mich dazu gezwungen oder gecancelt hätte, sondern es war nur ein Gespräch und ich habe dann von mir aus entschieden, ich möchte das anders machen. Und wie gesagt, es war gedankenlos. So, und das ändert sich, also das ist mit jedem Buch oder mit jeder Lebenserfahrung wird man da irgendwie auch mehr aware und denkt mehr über die Dinge nach, die man tut. Gerade als Autor, als Autorin hast du immer eine Verantwortung deinen LeserInnen gegenüber, weil du hast ja ein Publikum, du bist Multiplikator. Es lesen nicht nur wie im Gespräch mit einer Person, sondern es sind im Zweifel lesen das viele Personen. Und im Zweifel setzt du den Leuten Gedanken in den Kopf, die da arbeiten werden. Und deshalb, wenn ich jetzt von einer heteronormativen Beziehung spreche, wo Mann und Frau irgendwas machen, und ich sage, das ist nicht politisch, das ist ja nur ganz normal, in Anführungszeichen, dann perpetuiere ich trotzdem einen Zustand, der als normal begriffen wird. Und das ist auch genauso politisch, wie wenn ich sage, ich mache jetzt irgendwie eine lesbische oder nicht-binäre Beziehung mit irgendwie einem adoptierten Kind. Mhm. Nur das eine wird als politisch begriffen und das andere wird als normal begriffen, aber normal ist genauso politisch wie das Neue.
Dein Genre ist ja Science-Fiction. Wahre Gleichstellung ist im Moment ja auch noch ein bisschen Science-Fiction. Wenn du unseren ZuhörerInnen nur einen Tipp mitgeben könntest, wie sie ihr Leben in dieser Hinsicht besser machen könnten, welcher wäre das?
Eine Frage, die ich letztens gehört habe, und die mich seitdem immer wieder verfolgt, egal in welcher Runde man sich befindet. Ob in der Arbeit, im Verein, im Elternbeirat. Wenn mehrere Leute zusammen sind, dann kann man sich die Frage stellen, wer fehlt? Dann merkt man nämlich ganz schnell, wer ist eigentlich gar nicht da und wessen Meinung wird gar nicht gehört und wen ignorieren wir, ohne böswillig ignorieren zu wollen, sondern von wem sind wir gar nicht uns bewusst, dass er gar nicht da ist. Und wenn man sich diese Frage stellt, kommt man plötzlich darauf, oh, hier ist noch eine ganze Menge zu tun, bevor wir wirkliche Gleichstellung haben.
Theresa, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne.
Wenn du mehr über Her Career erfahren willst, besuche uns im Netz unter her-career.com und komm zur nächsten Her Career Expo nach München. Abonniere gerne unseren Newsletter mit spannenden Interviews, Veranstaltungstipps, MentorInnen und vielem mehr unter her-career.com/newsletter. Wir freuen uns, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.